wenn ihr das wirklich ernst meint mit, wir sind für alle da und wir haben gesellschaftlichen Auftrag, dann fängt der jetzt an oder hat schon lange angefangen. Ja, und wenn wir das Beratungsmodell, was es zulässt, diese Menschen zu beraten, die es nötig haben, nicht verteidigen, ja, dann weiß ich nicht, ob ihr das wirklich so ernst meint mit, wir sind hier für alle da und haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Ich bin Thorsten, Nico ist dabei.
Und hat den Startknopf gedrückt.
Hat den Startknopf gedrückt, weil ich kann irgendwie mein Riverside nicht mehr bedienen, warum auch immer. Ja, egal. Wir sind heute hier und haben uns gedacht, wir greifen mal ein Thema auf, was gerade ziemlich aktuell ist. Es ist schon lange aktuell, aber jetzt gerade kocht es wieder hoch. Und zwar die Diskussion um ein Provisionsverbot. Und der eine oder andere, bei dem ich im LinkedIn-Feed auftauche, der wird es vielleicht mitbekommen haben, dass ich gerade relativ aktiv in einem Kommentarfeed von einem Beitrag von Daniel Feiler aktiv bin und da fleißig mit kommentiere und diskutiere, weil dort, also das ist aus meiner Sicht absolut unterstes Regal, was da passiert. Hochgebildete Menschen hauen da Stammtischparolen raus und in dem Moment, wo sie Kontra kriegen, machen sie dir eine wissenschaftliche Herleitung, warum das, was du sagst, denn der Scheiß ist. Also, ja, ich kann mich da, ja, das könnte mein Vollzeitjob sein, mich da einzusteigen. Ja, also es ist echt abgefahren. Ja, Nico, aber lass uns mal ein bisschen drüber schnacken, ohne das jetzt episch auszubreiten, aber mich würde im Grundsatz mal interessieren, wie du dazu stehst. Ich kann ja nochmal so ein, zwei Teaser geben, was mich da wirklich massiv stört. Fangen wir mal mit dem Artikel an, um den es ursprünglich ging. Also Daniel Feiler hat ja einen Artikel oder eine Berichterstattung vom ARD aufgegriffen, wo ein, ich glaube, 10-minütiges Video auch gedreht wurde und die Textversion eben auch dann mit dabei ist. Und der Tenor dieses Artikels ist eben, so viel Vermögen verschwendest du oder verbrennst du durch Provision. Mhm. Und dann wird eben eine Rechnung aufgemacht, wo dann auf der Tonspur auch darauf hingewiesen wird, ja, ETF, super, die haben auch im Schnitt irgendwie ihre 0,5% TER, also Total Expense Ratio und bla bla bla, aber Lebensversicherung und aktive Fonds und bla bla, da geht es ja bis 2% Kosten und dauerhaft pro Jahr im Schnitt irgendwas. So, dann wird aber eine Rechnung aufgemacht, eine Beispielrechnung. Ja, wir vergleichen jetzt mal eine Nullkostenanlage mit einer kostenbehafteten Anlage. So, 0% Kosten ergibt in Summe dann 300.000 Euro Altersvorsorgevermögen, 400.000 Euro Altersvorsorgevermögen und kostenbelastetes Vorsorgen bringt nur 304.000 Euro. Also 96.000, nein, fast 100.000 Euro weniger, weil du Kosten bezahlst. So, eine Minute vorher sagen sie selber noch, dass auch ETFs Kosten haben, aber in der Rechnung, wo es dann darum geht, eine Differenzzahl herzuleiten, da wird dann natürlich mit Null gerechnet, um den Spread möglichst groß zu machen. Ja? So, und das Witzige ist, dass der Redakteur oder irgendeiner, der sich jetzt da geoutet hat als, hey, das ist alles von mir, dass der sich auch noch hinstellt und dann in dem LinkedIn-Kommentarfeed da sich dazu äußert und sagt, ja, wir haben hier 19 Seiten, also eine kleine Hausarbeit geschrieben und haben das alles wirklich super recherchiert, ja. Und wenn die Branche, die ihr hier so verteidigt, so toll ist, wieso ist denn dann die allgemeine Finanzbildung in Deutschland so schlecht? Wenn ihr alle Berater so toll sein würdet, dann müssten doch alle Menschen eigentlich Bescheid wissen. Mhm. Wo ich mir denke, ey, wenn ihr so geil seid, wie du gerade hier zwischen den Zeilen behauptest, dann würdest du nicht mit 0% gegen volle Kosten rechnen, ja? Schon gar nicht, wenn du vorher in dem eigenen Artikel sogar noch darüber sprichst, dass es eigentlich keine Finanzanlagen ohne Kosten gibt. Also, oh, ja, ich gehe schon wieder los.
Man sieht, es bewegt dich.
Das finde ich so nervig, weil, also eigentlich, Bene hat es ja damals auch in einer Folge gesagt, wo er uns 5 Fragen gestellt hat, dass er sich so gefreut hat, dass bei mir die Frage kommt, worüber kannst du dich aufregen, obwohl es dir eigentlich egal sein kann. Ne? Ja. Eigentlich kann es mir egal sein. Aber in meinem Zeugnis der ersten, zweiten oder dritten Klasse steht schon drin, Thorsten hat einen überhöhten Gerechtigkeitssinn und der kommt gerade offensichtlich wieder raus. Ich finde es einfach so unfair, wie unsere Branche, wie wir als vernünftige Leute die ja auf Provision arbeiten, aber ja trotzdem irgendwie dafür angetreten sind, einen guten Job zu machen, wie sich super gebildete akademische Leute, das eine, der da rumkommentiert, war sogar ein Diplom, was war er, ein Quantenphysiker. Ja, solche Menschen diskutieren da auf einem Niveau rum und hauen da Parolen raus im Sinne von, Leute, im Ernst, was diskutiert ihr rum? Jeder, der auf Provision arbeitet, ist faktisch ein Betrüger. Punkt. So, und das von einem Menschen, wo du sagst, Jung, was geht bei dir ab? Ja, das kann doch nicht sein. Also schalt doch mal ein bisschen den Verstand ein und denk kurz drüber nach. Und der Typ, der das geschrieben hatte, war übrigens aus der SEO-Branche, wo ich dann gesagt habe, Junge, guck doch mal in deine eigene Branche rein, ja?
Würdest du auf Provisionsbasis arbeiten, würdest du verhungern.
Genau. Würdest du auf Provisionsarbeit, ja, das kommt dazu. Und dazu kommt ja auch noch, dass wie viele Leute machen da irgendwelche SEO-Zaubereien, ja, und erzählen ihren Kunden, ja, Ausdauer, Long-Term-Game. Ja, und ja, zu 2 Jahre im SEO-Bereich ist nix. Ja, also muss schon noch durchhalten. Ne? So, und durchhalten kostet halt 3.000 Euro im Monat. Also, oh, abgefahren. Naja, gut, jetzt darfst du mal was sagen.
Also ich finde es erst schon mal schön, wie du dich echauffieren kannst, weil das zeigt ja, dass du das Herz am rechten Fleck hast für deinen Job, ne? Dass du den nicht einfach so machst, sondern dass du ihn mit Herzblut machst, und das ist ja schon mal schön. Und ich finde, diese Diskussion des Provisionsverbot ist ja so alt wie ich. Also seit
oder
in der
älter,
Branche
oder bin, älter, ja.
Gibt's die immer wieder, und ja, ich finde immer, solche Aussagen sagen immer mehr aus über den, der sie tätigt, als der Inhalt. Ich habe mich ja auch schon viele Jahre damit beschäftigt, schon am Anfang Diskussionen mit meinem Vater geführt darüber, und für uns war immer klar, dass derjenige, der auf Provisionsbasis arbeitet, vor allen Dingen jetzt mit den langen Stornohaftungszeiten, ja, je nach Produkt, der muss ein Interesse daran haben, dass er nachhaltig arbeitet und den Kunden an sich bindet und gute Arbeit liefert, damit das Ding nicht gleich wieder in Storno geht. Ja. Und so war immer zum Beispiel bei uns deshalb die Ausrichtung und die Motivation aus Eigeninteresse auch wirtschaftlich da, einen super Job zu machen, keine Storni zu haben, mit einer Stornoquote von 0, irgendwas. Damit hast du gleichgeschaltete Interessen. Und das ist ja genau das, die gleiche Situation, aber die gegenteilige Argumentation, weil die Gegner sagen ja, du hättest konträr laufende Interessen durch Provision. Du willst ja nur was verkaufen, weil wenn du nichts verkaufst, dann hast du auch keinen Gewinn erwirtschaftet. Und ich finde, es ist immer die Arroganz derer, die nicht von ihrer Arbeit leben müssen, sondern allein durch ihre Position leben können. Ein Politiker, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Beamter, der kann auch Däumchen drehen und wird kurzfristig trotzdem seinen Job behalten, während jemand, der in der freien Wirtschaft tätig ist, der muss halt was tun für sein Geld. So könnte man es auch mal plakativ in die andere Richtung formulieren, weil wer sagt, jeder, der auf Provisionsbasis arbeitet, sei von Grund auf ein Gangster. Also dass eine Grundsatzaussage grundsätzlich immer falsch ist, sei schon mal klar. Aber der übersieht, glaube ich, dass viel mehr in der Wirtschaft auf Provisionsbasis läuft, als man so sieht. Weil jeder Möbelhändler, jeder Autohändler, Booking, Airbnb und wie sie alle heißen, laufen ja alle auf Erfolgsbasis. Und dann wären die ja alle unseriös und die Geschäftsmodelle wären alle fehl am Platz und die Hotellerie wäre viel besser dran, wenn es Booking nicht gäbe.
Ja.
Und würdest du jetzt den einzelnen Hotelier fragen, würde sagen, ja, weil da muss ich ja 20-30% abgeben und es wäre viel besser, ich müsste die nicht abgeben. Faktisch haben die meisten aber verstanden, dass wenn sie einen viel größeren Kuchen haben, der immer noch mehr für sie übrig bleibt, wenn sie 20% abgeben, als wenn nur die Laufkundschaft, die zufällig das Hotel entdeckt, in der Region dann mal bei ihnen Zimmer bucht. Und somit macht das ja schon Sinn. Und jede Arbeit hat ihre Berechtigung. Ich sage immer, in der Medizin, ne, auch was heilt, wer heilt, hat recht.
Ja.
Und solange es Kunden gibt, die gerne eine provisionsbasierte Beratung in Anspruch nehmen, ist ja schon der Beweis erbracht, dass sie sinnvoll ist und ihren Platz hat, oder?
Ja, genau. Und das ist eben auch ein Punkt. Witzigerweise, jetzt gerade vor 28 Minuten ist schon wieder ein Kommentar auf einen von meinen Kommentaren gekommen. Können wir gleich mal drauf eingehen. Aber es herrscht halt eben in dieser Bubble, die darum diskutiert, auf LinkedIn, herrscht halt eben diese Grundannahme, hey, ich weiß, wie ich ein Depot öffne, ich weiß, wie ein ETF funktioniert, alles ist easy, das ist für jeden in dieser Republik, muss das ein No-Brainer sein, 100, 200, 300, 400, 500 Euro seines Einkommens in einen ETF-Sparplan zu packen und das auch langfristig durchzuhalten, das Geld, wenn das irgendwann mal 5-6-stellig ist, nicht wegzukonsumieren, bevor du überhaupt in die Rente gehst. Und das ist einfach eine so massive Fehleinschätzung oder Selbstüberschätzung des eigenen Umfeldes auf der Basis von ich kann's ja. Ja, so, ich habe mal einen Handwerksberuf gelernt, ja. Wenn wir beide uns jetzt hinstellen und ich sage, pass auf, wir haben jetzt beide eine halbe Stunde Zeit, hier sind ein paar Werkzeuge und wir bauen jetzt beide mal das Beste, was uns dazu einfällt, aus dem Holz, was hier rumliegt, ja. Mhm. So, dann wissen wir beide, was dabei rauskommt, ja. Wenn ich sage, ich bin fertig, hast du eine Idee, was könnte man vielleicht machen? So, und ich habe dir da schon irgendwas hingebaut, ja. So, weil ich es einfach mal gelernt habe. Und das regt mich halt so auf, dass akademische Menschen, also das sind ja überwiegend Menschen, die wahrscheinlich zu 80-90%, die einen akademischen Grad haben, die durch Statistikkurse, die Hausarbeiten schreiben mussten, wo es immer darum geht, interpretiere die Frage richtig. Falsch beantwortet, weil du hast die Frage nicht richtig interpretiert. Also wie oft habt ihr alle in eurem Studium Fehler gemacht, weil ihr zu schnell geglaubt habt, ihr wisst, wie es ist. So, und dann kommt die Klausur zurück und du denkst, das gibt's, wieso habe ich die Frage falsch?
Thema verfehlt.
War doch klar, dass das Ergebnis das ist. Oh, so, und dann sagt dein Kommilitone, nee, du hast da das eine übersehen. Und wenn das so ist, dann ist das doch so, haben wir doch geübt. Ja, shit, da habe ich in der Eile übersehen. So, ja. Solche Menschen, die sowas, ich meine, jeder würde ja, ist mir nie passiert, ja, ist klar, wissen wir alle. Die sind alle durch diese Tortur durch, ja. Und die sitzen jetzt auf LinkedIn rum und sagen, hey, wenn ich das kann, kann das jeder. Ja, so, und alles andere findet überhaupt nicht statt, ja. Und ja. Da kommt jetzt, pass auf, aktueller Kommentar. Ich muss sogar mal gucken, was mein, ist eigentlich egal, das erklärt sich von selbst. So, ein Berater, Geldanlage, Altersvorsorge, VZ bei Verbraucherzentrale soll das wohl heißen. Also es ist jetzt gerade diese Spalte unter dem Namen, die ich hier lese. Also offensichtlich arbeitet dieser Mensch bei den Verbraucherzentralen. Der schreibt, Thorsten Jasper, das Problem sind nicht nur die schwarzen Schafe. Okay, weil ich habe in irgendeinem Kommentar dann geschrieben, hey Leute, ja, es gibt bei uns schwarze Schafe, aber geht doch bitte mal davon aus, dass es in unserer Branche auch Leute gibt, die gute Arbeit machen wollen. So, das Problem sind nicht die schwarzen Schafe. Bei den typischerweise vermittelten Finanzprodukten wie privaten Rentenversicherungen und Investmentfonds liegen die laufenden Kosten und das Vermögen pro Jahr bei 1,5 bis über 2%. Das führt wegen des Zinseszinseffekts dazu, dass das Vermögen langfristig nur halb so stark zunimmt wie bei 0,2% Kosten. Okay, das ist ja mathematisch erstmal korrekt, was der Mann sagt, aber auch da wieder Verbraucherzentrale im Sinne des Verbrauchers. Ich würde jetzt so gerne mit diesen Menschen darüber diskutieren, wie viele Menschen würden denn überhaupt irgendwas wegsparen, wenn wir Provisionsberater nicht dafür da wären, die darauf aufmerksam zu machen, sie dazu hinzunatschen und sie zu ihrem Glück zu zwingen, überhaupt Geld beiseite zu legen.
Und wir haben seit 50 Jahren belastbare Daten in unserem Kundenbestand, weil wir von Anfang an auch Fonddepots vermittelt haben. Seit den 90ern, da gab es erst die ersten Fonds, die du hier in Deutschland besparen konntest. Das sind nicht ganz 50 Jahre, aber wir sehen es ja in der Praxis und das können sich ja viele bestätigen. Ein Fonddepot wird einfach schneller geplündert für das neue Auto und den Urlaub als eine Versicherung. Warum das so ist, gibt es sicherlich verschiedene Argumente für, aber faktisch ist es so. Und von daher, mir hat auch mal eine Kundin gesagt, die hat zwar ihr Fonddepot geplündert, aber Nico, ich habe mir wegen dir dieses Haus kaufen können. Ich so, warum? Ich habe mir gar keine Finanzierung gemacht und nichts. Damals habe ich in der Ausbildung schon diesen Fondssparplan angefangen. Ich habe es dann einfach vergessen, habe den einfach durchlaufen lassen und jetzt hatte ich das Eigenkapital, um dieses Haus zu kaufen. Und das wäre ohne Beratung niemals passiert. Und ja, genau. Dieser Vorsparplan, oh Gott, der hatte damals auch noch 5% Agio. Und trotzdem hatte sie noch eine gute Rendite und war sehr happy darüber. Und
genau, weil du ja eben vergleichen musst, so wie die dann ja, okay, also die machen dann 0% Kosten versus ganz viele Kosten, ja. Aber du musst ja jetzt aus unserer Sicht auch mal vergleichen, hey, 0% Kosten auf 0 Sparbeitrag ist halt gar nichts.
Genau.
Ne? Abzüglich Inflation ist das sogar pleite. So, und dass sowas in den Köpfen nicht stattfindet, das regt mich massiv auf. Und dass jetzt auch noch einer, der unter seinem Namen Verbraucherzentrale stehen hat, genau in diese Kerbe schlägt, ne? Das ist so absurd. Das ist so crazy.
Am Ende ist es ja immer ganz wenig Wissen und ganz viel Meinung und dieses gefährliche Halbwissen ist. Sag mal, Karma is a bitch, viel Spaß. Aber ich habe so viele Ingenieure schon kennengelernt, die dachten, sie sind oberschlau, weil sie in jungen Jahren schon in die PKV gegangen sind und dann sind sie kurz vor 55 irgendwas noch in die gesetzliche. Dachten, dass sie dann im Ruhestand in der Krankenversicherung der Rentner sind. Und dann sind sie halt freiwillig versichert und wundern sich, weil sie die 9/10-Regel nicht kannten und nicht beachtet haben. Und das ist dann halt wieder dieses gefährliche Halbwissen. Und das trifft halt den, der es verdient hat am Ende. Also ich bin da inzwischen ganz entspannt, was das angeht, weil wer nicht will, der hat gehabt. Also jeder. Es sagt einfach, will sagen, es zeigt nur, dass es viele Menschen da draußen gibt, die glauben, es gäbe nur eine Wahrheit.
Ja.
Und es gibt halt so viele Wahrheiten, wie es Köpfe gibt.
Ja.
Und wer glaubt, dass seine Sicht auf die Dinge die einzige richtige Sicht sei, hat sich in meiner Welt schon komplett disqualifiziert. Weil, was willst du da machen?
Ja, gut, ich meine, das ist ja gesellschaftlich immer so, du hast es ja in der Politik auch so, ja, jede Partei glaubt, dass ihre Sicht die richtige ist. Und hier ist ja auch jetzt eine Gruppierung von Gleichgesinnten, sag ich jetzt mal, die halt unter sich dann der Meinung sind, wow, nur so ist es korrekt. Und es ist halt so einseitig, ne? Weil klar, er sagt jetzt, hey, 1,5% Kosten oder meinetwegen auch über 2% Kosten, führt dazu, dass der führt durch den Zinseszinseffekt, dass das Vermögen langfristig nur halb so stark zunimmt wie bei 0,2% Kosten. Ja, richtig.
Natürlich.
Aber wenn du auf einen Euro, den du sparst, 3% Rendite kriegst anstatt 6, dann hast du immer noch 1 Euro mit 3% auf 40 Jahre verzinst und nicht 0 Euro mit 6%.
Ja.
So. Und das checken die Leute anscheinend nicht. Das verstehe ich nicht. Die nörgeln rum, Riester ist gescheitert, weil es gibt nur 16 Millionen Verträge. Wie viele Verträge hätte es denn gegeben, wenn es keine Provision gegeben hätte? Wahrscheinlich 200. Keine Ahnung, ja. So.
Ihr seht ja die gleiche Situation durch zwei unterschiedliche Brillen, ne? Und es wird ja, Daniel hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch das Beispiel gemacht, ne? Beim Bäcker fragt doch keiner danach, wie viel Ertrag ist da drin. Und dann kommen wahrscheinlich irgendwelche Argumente von wegen, das sind ja nur ein paar Cent, ich weiß nicht, oder ne, wenn du selber backen würdest, müsstest du jetzt dann auch nicht nur die Ersparnis, die du akut hast, von dem einen Euro rechnen in dem Brot, sondern du müsstest dann diesen einen Euro mit 6% verzinst ohne Kosten über 30 Jahre hochrechnen und sagen, Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass mit diesem einen Brot, das ich beim Bäcker kaufe, anstatt es selber zu backen, habe ich gerade 100 Euro in den Sand gesetzt. Was für ein Arsch ist eigentlich dieser Bäcker, dass der nicht mit seinem Brot so abzockt?
So. Genau.
Und das ist ja die Logik, die da angesetzt wird.
Genau. Und das ist ja auch die Logik, die angesetzt wird bei Honorarberatung. Ja. In der Vermögensbilanz des Kunden ist der Schaden doch der gleiche. Also je nachdem, wie hoch das Honorar ist, ist der Schaden doch der gleiche, vielleicht sogar höher oder, also, keine Ahnung. Also er ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn du dem Kunden jetzt 3.000, 4.000, 5.000 Euro Honorar aus seiner Vermögensbilanz rausziehst und die jetzt mal mit 6% hochverzinst, wie viel Vermögensschaden fügst du einem Kunden bei, wenn du ihm jetzt sofort so viel Geld entnimmst? Ja, und wir reden jetzt noch nicht von den Leuten, die Honorare dann über 36 Monate oder irgendwas über irgendwas strecken und dann die ersten 3 Jahre erstmal gar nichts in dem Sparplan ankommt, sondern nur die Raten für das Honorar bezahlt werden. Ja, also ich rede jetzt einfach von Menschen, die das Honorar bezahlen können, Cash.
Und da wäre ja gelebtes Leben, wäre ja das. Wir haben einen jungen Schüler, der macht jetzt eine Ausbildung meinetwegen und dann lernt er dich als Berater kennen. Du berätst ihn, er macht eine Fondspolice meinetwegen für seinen Ruhestand und bespart das Ding mit 50 Euro im Monat und mit einer Dynamik drin. So, und sein Zwillingsbruder, der wird nicht von dir beraten, der macht das nicht, der macht seine Ausbildung fertig, dann macht er noch zweiter Bildungsweg, studiert, wird wissenschaftlicher Mitarbeiter, macht seinen Doktor und mit Mitte 30, mit meinetwegen mit 38, recherchiert er dann im Internet und sieht, wow, da kann ich ja bei Trade Republic mir einen ETF-Sparplan machen und das kostet ja alles gar nichts und macht das dann und spart da seine 200 Euro monatlich. Ja. So, und jetzt würdest du mal hergehen und das Endergebnis anschauen, wo sie denn mit 67 stehen. Und ohne das jetzt nachgerechnet zu haben, glaube ich, dass nicht, dass der Vorteil so groß sein wird, weil einfach die Zeit, die der junge Azubi schon vorher hatte, mit Kosten mehr bringt ihm unterm Strich und nach Steuer dann am Ende über diese lange Laufzeit in der Fondspolice, als dieser oberschlaue wissenschaftliche Mitarbeiter, ETF-Johnny, wie du ihn nennen würdest, dann nach Steuern in seinem ETF-Sparplan bei Trade Republic hatte. Und das wäre ein Vergleich aus dem Leben heraus. Und deshalb immer, wenn mir irgendeiner mit Kosten kommt, sage ich mal, ja, das ist natürlich ein Faktor, der einen Einfluss hat. Wäre blöd, wenn ich den Punkt Kosten sagen würde, den gibt's nicht. Er hat einen Einfluss, aber er ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was habe ich am Ende tatsächlich netto in der Hand? So, ja. Und da gibt's halt noch ein paar mehr Einflussfaktoren. Da fängst du an bei, ich muss es erstmal grundsätzlich machen. Ich muss erstmal das Wissen haben. Dann ist natürlich Steuern ein großes Thema und so weiter und so fort. Und die restlichen Argumente kennen wir alle. Aber das ist das, was ich ausrechnen muss. Und das kann ich nur im Einzelfall, weil natürlich jeder auch eine andere steuerliche Situation schon mal hat. Von daher finde ich diese allgemeinen Aussagen immer grundsätzlich, finde ich allgemeine Aussagen platt. Das ist auch schon ein schöner Satz. Man muss es immer im Einzelfall rechnen und dafür sind halt wir da. Das ist unser Job. Und wenn jemand meint, er braucht den nicht, dann live it.
Ja, und ein weiterer Blickwinkel zu dem Thema, finde ich, ist ja auch noch wieder, ne, die Leute, die auf LinkedIn da diskutieren. Ausgelöst wurde dieses ganze Thema, das jetzt wieder über Kosten diskutiert wird, ja durch die Reform mit dem Altersvorsorgedepot. Ne? Das ist jetzt mal meine These, dass dadurch dieses Thema Kosten in Altersvorsorgeverträgen wieder hochgekommen ist. So, und nehmen wir jetzt mal das Altersvorsorgedepot. Ja, da kriegst du, ich habe die Zahlen jetzt die aktuellen nicht genau im Kopf, aber du kriegst auf maximal 1.800 Euro oder irgendwas, kriegst du halt pro Jahr, kriegst du deine Förderung in verschiedenen Abstufungen. Diese Menschen, die auf LinkedIn darüber diskutieren, ob jetzt dieses Altersvorsorgedepot 1%, 0,5 oder 1,5% Kosten hat, für die sollte und dürfte dieses Altersvorsorgedepot ein Nice-to-Have sein, was man mal ebenso mitnimmt, weil man glücklicherweise in den berechtigten Personenkreis fällt. Ja? Die diskutieren aber über ein Produkt, was für andere Menschen, die nicht von alleine auf die Idee kommen, das abzuschließen und das zu besparen, für die das existenziell ist, ob sie das tun oder nicht. Und das später darüber entscheidet, kann ich meinen Kindern einen 50-Euro-Schein in den Osterhasen stecken oder nicht? Kann ich, wenn ich 70 bin, nochmal im Urlaub fahren oder nicht? Ja, für diese Menschen ist das Altersvorsorgedepot sowas von wichtig und an der Stelle ist es sowas von egal, ob es 1,5 oder 1% Kosten sind. Weil der Unterschied, der hinten raus sind, der ist jetzt nicht so eklatant. Er ist vorhanden. Ja, will ich nicht wegreden. Aber er ist nicht so eklatant, dass, und, also im Vergleich zu, diese Menschen machen es gar nicht, weil sie das Geld einfach wegkonsumieren und dann am Ende der ihres Arbeitslebens feststellen, oh, scheiße, ich hab's verkackt. Ja, so. Und nicht mehr oder weniger gezwungen wurden von einem Provisionsberater zu sagen, mach bitte diese 50 Euro, mach bitte diese 100 Euro. Ja, weil du kriegst fast das Doppelte obendrauf. Und es wird sich für dich lohnen. So. Also das ist ja immer das Ding. Du musst ja immer damit vergleichen, hey, was ist, wenn du es gar nicht machst, zu was ist, wenn du es mit 1% Kosten machst. Und da sitzen jetzt Leute, wenn die sich nur darauf verlassen, sind sie ziemlich dämlich, weil die Altersvorsorgelücke dieser Leute, die da diskutieren, die wird wahrscheinlich ein Vielfaches höher sein, weil sie wahrscheinlich oberhalb von Bemessungsgrenzen verdienen, ja, und einfach noch viel schlimmere Rentensituationen haben als die anderen. Und für die ist Riester schon gewesen und jetzt das neue Altersvorsorgedepot auch einfach nur eine absolute Basic-Absicherung.
Aber Thorsten,
ja,
diese Geringverdienerin, die du da ansprichst, die kann sich doch einfach für 200 Euro die Stunde eine Honorarberatung kaufen und sich ausrechnen lassen, was das viel günstigere Produkt wäre als dein völlig mit Kosten überbelastetes Versicherungsschrottprodukt da. Auf der Straße angesprochen. Nico, du kennst dich doch mit dem Zeug aus. Ich habe jetzt gesehen, der Staat sagt, Riester taugt nichts mehr. Ich soll meinen Riester-Vertrag kündigen. Da gäbe es jetzt was Neues. Punkt. So, wenn ich nichts dazu gesagt hätte, hätte die ihren Riester-Vertrag gekündigt, der seit vielen Jahren läuft mit noch einem tollen Rechnungszins und so weiter, mit ihren Kinderchen und ihrem geringen Einkommen, für den der sich wirklich sehr gut rechnet, ohne dass es ja überhaupt erstmal was Neues gibt. Sie hätte ja noch mal abwarten müssen bis nächstes Jahr und wer weiß, wie das dann aussieht. So, jetzt habe ich sie da darüber aufgeklärt mit dem Ergebnis, dass sie gelernt hat, okay, dann muss ich erstmal abwarten, bis es da Produkte gibt und dann kann ich immer noch entscheiden und ich habe ja ein Wechselrecht und so weiter. So, aber wenn ich jetzt nur auf Honorar arbeiten würde, hätte ich sagen müssen, jetzt kriege ich erstmal 200 Euro dafür. Das hätte die ja nie gefragt, also hätte sie irgendeinen Schrott gemacht. Und das ist doch der Mehrwert, den wir durch die Provisionsberatung in dem Fall der Gesellschaft beitragen können.
Ja, genau, weil die Provisionsberatung eben die Beratung für die breite Masse der Bevölkerung überhaupt erst möglich macht. Mhm. Na, so,
jetzt und ich sehe es auch kommen. So. Ja. Andersrum, ne? wenn du Kunden hast, die Vermögen im Millionenbereich haben, dass es da völliger Schwachsinn ist zu sagen, wir machen das jetzt nur, also von den Provisionssummen, dass wir da in Größenordnung kommen, wo man sagt, das macht keinen Sinn. Das macht man lieber auf Honorarbasis auch. Okay, ja. Und deshalb bin ich ein Freund davon, weder von der Honorar- noch von der Provisionsberatung, sondern davon, den Kunden einfach wählen zu lassen, ihm transparent aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und ihn dann wählen zu lassen, was für ihn am besten zu seiner Situation passt.
Ja. Ja. Jetzt werden irgendwo Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, es gibt ja schon Länder, wo halt Provisionsverbot herrscht und da ist alles super. Wurde auch angeführt in den Kommentaren eine Studie, dass in Ländern, wo Provisionsverbot herrscht, dass der Vermögenszuwachs um 1,7% höher ist. Auch sage, okay, ihr habt doch alle eine Uni durchlaufen. Jetzt lass uns doch bitte drüber reden, welche Faktoren spielen da denn noch eine Rolle? Ja, also welche Gesellschaftscluster wurden da betrachtet? In welchen Gesellschaftsclustern ist denn der Vermögenszuwachs 8-mal so hoch wie woanders? Ja, und in welchen Gesellschaftsclustern gibt es gar keinen Vermögenszuwachs, weil die gar keins haben.
Oder auch eine Reduktion. Und da ist der wichtigste Punkt, glaube ich, immer der Wert, den die Studie beauftragt.
Ja, keine Ahnung, wer es in dem Fall war.
Ist auch egal. Aber die Frage ist die wichtigste, weil, wie wir alle wissen, in diesem Bereich, die Studien werden ja nicht beauftragt. Können Sie mal bitte untersuchen, was da rauskommt, sondern können Sie mal bitte untersuchen. Wir erwarten dieses Ergebnis, dass das rauskommt. Ja. Und ich bin mir sicher, du wirst Studien finden, die sagen, in England ist das Vermögen gestiegen. Und du wirst Studien finden, die sagen, in England ist das Vermögen seither gesunken. Nachdem wir
es halt es kommt eben darauf an, welche Gruppen du betrachtest. Genau, ne?
So werden die dann halt hingeschmiedet.
Ja. Und wenn du natürlich die Gruppen betrachtest, die halt Honorarberatung in Anspruch nehmen, dann wird das so sein. So, du wirst aber auch, egal. Ja, also es ist absolut absurd, was da abgeht. Wie gesagt, mich stört gar nicht so sehr, dieses Provision soll verboten werden. Mich stört einfach, dass die Leute nicht kapieren wollen, dass es da ein paar mehr Dinge zu beachten gibt bei uns in Deutschland, weil die Anlegerkultur ist einfach so schlecht hier bei uns.
Von außen kannst du ja ein System immer besser kritisieren, als wenn du drin steckst. Und wir sind nun mal Teil des Systems und die stehen entspannt am Spielfeldrand. Ja. Und dann kannst du das natürlich einfach mal irgendwas reinhauen, wie so ein Fan oder wie du sagst, ne, am Stammtisch. Haust halt irgendwas rein, weil du gar nicht das Gesamte betrachten musst. Wir kennen das aus der Politik auch. Die Opposition kann immer irgendwas behaupten. Und wenn sie dann an der Regierung ist, merkt sie, wie das tatsächlich aussieht und was es da noch alles zu berücksichtigen gibt. Und merkt dann doch, dass ihre Ideen nicht funktionieren. Deshalb glaube ich, ist es einfach für uns wichtig als Makler, dass wir uns Gedanken machen darüber, auf was kommt es denn wirklich an? Also wie können wir unsere Mandanten vor solchem gefährlichen Halbwissen und der Verbreitung schützen? Wie können wir wirkliche, echte Transparenz bringen? Und uns darauf zu konzentrieren, anstatt die Energie mit dieser Randgruppe zu verschwenden.
Ja, die Frage ist, ob sie verschwendet ist, ne? Weil wir sind jetzt bei 142 Kommentaren alleine bei diesem Beitrag von Daniel.
Mhm.
So. Ich kriege ja jedes Mal einen Ping, wenn ein neuer Beitrag kommt, also neuer Kommentar. Und das Traurige daran ist, die meisten neuen Kommentare, die kommen, sind halt aus dem Lager der Gegner.
Mhm.
So. Das heißt, wenn jetzt, und das ARD kommentiert auch schon wieder mit, ja. So, jetzt ist ja nur die Frage, wann flutscht mal ein Politiker da rein, ja, der vielleicht sogar für unsere Branche irgendwie was zu melden hat, mhm. der dann mitkriegt, ja, okay, also hier sind jetzt so 10, 12 Kontrastimmen aus dem Vermittlerlager, aber der Rest scheint sich ja einig zu sein, dass Provision ziemlich kacke ist. So, also von daher weiß ich nicht, ob die Energie mhm. so verschwendet ist, die ich da gerade investiere, sondern stelle sogar die Gegenthese rein und sage, hey Leute, wacht mal auf, wenn wir nicht unsere Flagge schwenken, ja, dann sind wir halt die Leiseren, so, und unser Geschäftsmodell wird dann irgendwann einfach beendet, weil notfalls die Leute, die es entscheiden, sagen, ja, mhm. also wir haben hier jetzt jede Menge Infos bekommen, dass das alles total blöd ist und wir persönlich sind sowieso auch selber der Meinung, weil wir können das ja auch alle selber, sind ja auch schlau alle. Und von daher muss das ja auch für alle anderen in Deutschland gelten. Und da ihr euch jetzt nicht irgendwie massiv beschwert, so der ein oder andere Mal, aber das sind dann ja wahrscheinlich die schwarzen Schafe, die laut rufen.
Da.
Genau, das sind dann wahrscheinlich die am schlimmsten sind, ja, die alle über den Tisch ziehen. Und die wollen wir eh weghaben, also von daher flexen wir jetzt mal die Provision weg. So, ja, also von daher weiß ich nicht, ob die Energie so jetzt verschwendet ist. Wenn ich es jetzt auf mein persönliches vorankomme, beziehe, ja, dann ist die massiv verschwendet. Aber wenn ich jetzt mal gerade jetzt unsere Podcast-Welt hier, unser Motiv, was uns hier im Podcast auch treibt, betrachtet, dann ist es, finde ich, auf keinen Fall verschwendet, weil es, nenn es wie du willst, nenn es Lobbyarbeit oder keine Ahnung.
Also es geht nicht darum, den einzelnen Kritiker zu überzeugen, sondern es geht darum, die Sichtbarkeit auf beide,
zu haben. Ja.
beide ja. Seiten zu lenken.
Ja.
In dem Sinne müsstest du jetzt hier einfach in den Shownotes mal diesen Post verlinken und allen Hörern die Möglichkeit geben, dann
rein zu hacken.
Kommentar dazu ja. zu abzugeben.
Ja, oder einfach sich drauf, also den ARD-Beitrag, den hat wahrscheinlich, aber verlinken wir beides alles. Den Kommentar von Daniel und auch gerne den Originalbeitrag vom ARD. Und ja, also ich würde mir wünschen, dass unsere Branche da einfach ein bisschen stärker drauf reagiert und nicht jeder für sich sagt, interessiert mich nicht, weil für mich ist es okay. Weil ansonsten kommt das Provisionsverbot schneller, als uns allen recht ist. Und wir alle werden dann keine Probleme haben. Wir alle werden dann nur noch Menschen beraten, die ein Honorar bereit sind zu zahlen. Ja. So, aber Leute, geht's darum? Also wir können doch nicht, solange es Provision gibt, sagen, ja, wir sind für alle da und wir sind hier gesellschaftlicher Auftrag. Und in dem Moment, wo die Provision weg ist, sagen wir, ja, sorry guys, du kannst es hier nicht leisten, mit mir zu reden, deswegen mache ich jetzt nur noch Eliteberatung. Also Jungs und Mädels, die hier zuhören, packt euch mal an der Ehre. Wenn ihr das wirklich ernst meint, wir sind für alle da und wir haben gesellschaftlichen Auftrag, dann fängt der jetzt an oder hat schon lange angefangen. Ja, und wenn wir das Beratungsmodell, was es zulässt, diese Menschen zu beraten, die es nötig haben, nicht verteidigen, ja, dann weiß ich nicht, ob ihr das wirklich so ernst meint mit wir sind hier für alle da und haben einen gesellschaftlichen Auftrag. So, das einfach jetzt mal so hier gesagt.
Ich fühle mich angesprochen und werde kommentieren.
Ja, also echt, das ist so absurd, ey. Naja gut, lass uns den Sack mal zumachen an dieser Stelle. Sonst kriege ich Puls.
Hast du das schon?
Habe ich schon lange, ja.
Ein Norddeutscher, der Puls hat.
Ja.
Das ist ja fast schon wie ein Schweizer, der Puls 80 hat. Ja. Schön.
Ja.
Nee, dann los, dann hau das in die Shownotes und dann lass mal alle fleißig hier kommentieren.
Kommentieren, ja.
Zahlt mal eure Meinung zu dem Thema. Nicht im Sinne von den Einzelnen jetzt überzeugen zu müssen, sondern was ist eure Grundhaltung? Warum haltet ihr für Provisionen für eure Arbeit für gerechtfertigt?
Ja. Oder schreibt eigene Artikel, Beiträge dazu. Ja.
Und verlinkt sie unter dem Post.
Und uns, denn wir supporten euch dann.
Ja. Yeah.
Genau. Also, ja, danke fürs Zuhören bis hierher. Danke fürs Aushalten.
Thumbs up.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ciao.